Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 108 vom 18. September 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und ich bin sehr glücklich, weil ich darin nicht alleine hocken muss, sondern die liebe Laura aus Oldenburg hier bei mir begrüßen darf. Hallo Laura.
Hallo Christoph, hallo zusammen.
Ja, und Laura, du und ich, wir besprechen hier aktuelle Forschung rund ums Thema Böden. Und zunächst will ich dich aber auch fragen, wie war denn so dein Sommer? Ist es dir gut ergangen? Hast du ein bisschen Sonne tanken können? Ja, der Sommer neigt sich ja jetzt langsam dem Ende so ein bisschen entgegen. Wie war das?
Ja, das stimmt. Der Sommer war an sich richtig schön. Ich bin ja so ein Mensch, der Wärme und Sonne total liebt. Und das war mir teilweise ein bisschen zu warm. Aber nein, es war schon sehr ein schöner Sommer. Aber ich war tatsächlich leider auch nicht im Urlaub. Also ich bin nicht in Urlaub gefahren, so wie ich es früher immer konnte. Ich weiß ja nicht, so als Kinder, da waren wir früher in meiner Kindheit, waren wir immer im Norden von Dänemark unterwegs, an der Nordseeküste. Und ja, ich weiß noch, wie man da dann hunderte Meter weit durch die Dünenlandschaften irgendwie schlendern musste, so mit Papa, Mama und Geschwistern noch und dem ganzen Strandzeug im Schlepptau und irgendwie durch Böschung und dann auf die Dünen hochklettern, was natürlich mega anstrengend war. Ja, dass es dann natürlich auch mega Spaß gemacht hat, diese Dünen einfach als Kind so hochzulaufen und wieder runterzurollen und sowas, aber dass es sich einfach dann auch mega gelohnt hat, wenn man diesen Weg hinter sich hatte, dann das Meer zu entblicken und da oben auf den Dünen zu stehen und diese Aussicht zu genießen und so. Also
ist ja geradezu romantisch, Laura, was du hier beschreibst.
Ach, ja, doch, da fühle ich mich auch immer wohl an solchen Orten.
Ach,
hast
schön.
Du denn irgendwie, also warst du denn im Sommer jetzt weg oder in deiner Kindheit oft am Meer? Also ich meine, du kommst jetzt nicht so aus dem Norden quasi.
Ja, ich bin Kontinentali, ne, wie man so schön sagt, ne. Nee, ich, also wir waren hin und wieder tatsächlich an der Ostsee, ne. In der DDR ist das ja so das klassische Urlaubsziel gewesen, ne. Bist dann an die Ostsee gefahren. Und das hat sich natürlich in meiner Familie auch so fortgesetzt, ne. Und, weiß jetzt tatsächlich nicht, also ich glaube, man ahnt jetzt schon an der Stelle, worauf es hier hinausläuft, ne? Irgendwie in Richtung Dünenlandschaft wird es ja sicherlich gehen, du hast das so schön beschrieben. Aber ich kann mich direkt tatsächlich nicht so an die Dünenlandschaften erinnern, ne? Also ich könnte die jetzt nicht mehr rekonstruieren. Aber was mir immer noch gut in Erinnerung ist, ist so diese Fahrt zu einem typischen Badestrand, ne? Also bist da mit dem Auto irgendwie hingefahren, auf Usedom zum Beispiel, ne? Ist ja auch immer recht überrannt. Dann warst du froh, dass du quasi am Strandparkplatz da noch einen Parkplatz gekriegt hast. Natürlich vollkommen überteuert, dann alles ausgepackt, so, ne, unter den Arm. Und dieser Parkplatz war typischerweise in oder hinter einem Kiefernwald, ne? Und von der See kam quasi die Seeluft und mischte sich so mit den ätherischen Ölen aus diesem Kiefernwald. Und das ist mir noch in Erinnerung. Also diese Mischung aus Seeluft und Kiefergeruch, ne? So, das ist, weiß ich nicht, das ist ganz komisch, ne? Ich kann mich auch wenig ans Meer und an Quallen erinnern und an den Strand so, das eher echt? Nicht, aber an diesen Geruch, Laura, das ist so ganz typisch für mich, ne? Und da denke ich auch tatsächlich gern dran zurück. Das ist so ein schöner Moment, wenn ihr da als Kinder über die Dünen getollt seid und euch dann gefreut habt, dass es bergab zum Strand geht, ne? Da war es halt bei mir der Geruch, ne, wo ich mich dann gefreut habe, ja. Aber Laura, jetzt mal fernab der Kindheitserinnerung, jetzt erklär mir doch mal, worum es hier heute eigentlich geht in dieser Folge und warum du diese Kindheitserinnerung rausgekramt hast.
Ja, genau. Erstmal tatsächlich gerade, als du auch gefragt hast, weil man sehnt sich dahin ja irgendwie zurück. Also wenn man dafür brennt und das liebt, dann wäre man natürlich gerade in stressigen Zeiten da am liebsten hin und dort für immer verweilen, so ungefähr. Nein, aber tatsächlich ist es so, ich war jetzt tatsächlich auch nochmal in den Niederlanden und du hast auch gesagt, du warst an der Ostsee. Und für Leute, die jetzt öfters mal an der Küste sind und an verschiedenen Küstenbereichen, in verschiedenen Ländern vielleicht, denen ist vielleicht schon aufgefallen, dass es dort immer anders aussieht ein bisschen, ne? Also es ist natürlich ein bisschen anders ausgeprägt. Und ich habe mich mega gefragt, schon damals schon, warum wir erstmal durch so mega Böschung gehen mussten. Und dann gab es irgendwie kleine Dünen, hohe Dünen, die wurden dann immer steiler. also warum das so aufgebaut ist, habe ich mich jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt später dahin kommt, habe ich mich das schon gefragt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass als ich jetzt vor 3 Jahren wieder an dem Strand war, wo wir immer als Kinder waren, dass der gar nicht mehr so breit ist zum Beispiel auch. Und da hat sich mir schon die Frage gestellt, was für Prozesse stecken da eigentlich hinter? Und dann natürlich halt auch noch, befasse ich mich ja mit in meiner Doktorarbeit auch ein bisschen mit dem Dünenbereich und Dünenböden tatsächlich. Deshalb durfte ich das, was ich so gerne mag, tatsächlich jetzt auch noch weiter lernen und studieren, erforschen sozusagen. Und das habe ich euch mal mitgebracht, denn viele denken ja vielleicht, oder man könnte ja meinen, die Dünen bestehen einfach nur aus Sand. Aber für uns Bodenkundler stellt sich natürlich auch die Frage, können sich denn dort auch Böden entwickeln? Finden wir dort Böden? Denn warum gibt es die unterschiedlichen Vegetationstypen in den Küstenbereichen, in den Dünenlandschaften? Und vor allem auch, weil Dünen sehr wichtig sind für die Wasserversorgung, was ja auch immer mit Salzwasserintrusion, Anstieg des Meeresspiegels, genau so, auch immer wichtiger ist, wollte ich euch darüber ein bisschen was heute mal berichten. Denn das sind ganz wichtige Landschaften, über die es, finde ich, noch gar nicht so viel gibt. Gerade im norddeutschen Raum, kann ich sagen, gibt es nicht viele Studien, die das erfasst haben.
Ist ja auch vielleicht nicht so typisch, ne? Wir sind hier der erste und einzige bodenkundliche Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, man würde intuitiv nicht davon ausgehen, dass wir hier auch über Dünen sprechen, oder? Dass Dünen hier eine Rolle spielen. Sind denn das Böden?
Genau, das meine ich halt. Also man denkt da gar nicht an Böden, man denkt gar nicht an irgendwelche Funktionen, die sie erfüllen. Und ich finde halt persönlich, gerade im Kontext mehr bezüglich der Wasserversorgung, werden sie halt doch immer wichtiger in Küstenbereichen. Also zum Schutz der Wasserversorgung sozusagen. Und ja, es ist tatsächlich so, ich habe es ja gerade schon gesagt, du an der Ostsee, ich da oben in Nordjütland im Norden Dänemarks an der Nordsee. Das sieht ja, wenn du schon Dänemark die Küste runterfährst, da ändern sich die Küste ja auch. Das sieht ja ganz anders aus. Wir haben ja dann unten auch das Wattenmeer, das greift ja oben gar nicht mehr so. Und wenn du da Nord- und Ostsee vergleichst, sieht's auch anders aus. Und das ist tatsächlich so. Dünenlandschaften sehen an den Küsten überall anders aus, sind anders ausgeprägt. Denn ihre Ausprägung oder ihre Entwicklung ist sehr, sehr stark abhängig, je nach Standort, Ausgangsmaterial und den Klimaverhältnissen. Sehr passend dazu hast du ja, glaube ich, in der letzten Lehrbuchfolge etwas über die bodenbildenden Faktoren erzählt. Kannst du die sonst nochmal vielleicht aufzählen?
Oh, das ist ja wie in der Schule jetzt gerade. Da muss ich jetzt aufpassen, sonst wäre das ziemlich peinlich. Nein, die 7 bodenbildenden Faktoren sind das Klima, das Relief, die Wasserverhältnisse, Vegetation, also Pflanzenbewuchs, die Tätigkeit von Organismen, dann natürlich ein menschlicher Einfluss und einer der wichtigsten bodenbildenden Faktoren ist natürlich die Zeit.
Danke schön, Christoph. Ja, wirklich. Und tatsächlich ist es so, dass diese Faktoren gerade bei den Böden der Dünenlandschaften dieses Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren stellen quasi die Böden der Dünenlandschaften ganz gut dar. Oder ich finde, da kann man es halt wirklich ein bisschen greifen, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Denn im Grunde so eine gut entwickelte Dünenlandschaft besteht quasi aus mehreren Dünenketten. Das heißt, wir haben mehrere Dünen, diese Erhebungen, die wir ja auch kennen, ne? Sozusagen, die sind quasi in Ketten parallel zum Meer. Und diese sind getrennt durch Dünentäler oder mal durch kleinere Täler. Ne? Das können etwas flachere Täler sein, aber auch wirklich ganz tiefe Täler sein. Genau, und diese Ketten bilden sich halt immer weiter fort. Und ins Landesinnere nimmt das Alter dieser Dünen zu. Genau, und deshalb kann man auch, die haben dann auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Ich werde das gleich nochmal ganz genau aufdröseln. Aber Dünen entwickeln sich mit dem Alter, mit der Zeit. Und die einzelnen Dünenketten sind hier in Deutschland definiert als Weißdüne, Graudüne und Braundüne. So, und diese Dünenketten oder Dünengürtel haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Und so ist das zum Beispiel, diese Dünenabfolge sozusagen findet man zum Beispiel an der Westküste von Dänemark, aber auch bei den nord- und ostfriesischen Inseln. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf so einer ostfriesischen oder nordfriesischen Insel? Warst du schon mal an der Nordsee in Deutschland?
Nee, ich war tatsächlich noch nie an der Nordsee.
Okay, also wenn man in der an der Nordsee vom Festland quasi ja an der Nordseeküste steht, dann sieht das da ja auch ganz anders aus. Da haben wir meistens gar keine Dünen und nichts. Das ist ja so durch die Gezeiten, durch das Watt geprägt. Aber wenn wir dann auf eine Insel fahren, das weiß ich noch, da war ich letztes Jahr mit den Hydrogeologen und da waren auch manche aus Süddeutschland, die noch nie auf einer Insel waren und die haben sich richtig erschrocken, was da plötzlich sich für Dünen auftürmen können sozusagen. Genau. Und deshalb, wir finden die hier in Deutschland, aber wie ich schon gesagt habe, sind die noch nicht so ausreichend studiert worden, weil, wie ich gerade gesagt habe, die sind so stark abhängig von diesen bodenbildenden Faktoren, Klima, Relief, Vegetation, Mensch und vor allem auch der Zeit und die sind halt höchst dynamisch, weil das Wetter und auch Standort, das ist ja alles super dynamisch und gerade an den Küsten, wie der Wind da reinpfeift, das ist ja, da ist ja immer Bewegung drin sozusagen. Aber ein ehemaliger Kollege hier von der Uni Oldenburg, der Thomas Pollmann, hat sich damit auf Spiekeroog befasst, mit der Bodenbildung der Dünen in Spiekeroog oder auf Spiekeroog, das ist auch eine der ostfriesischen Inseln. In der Nordsee, in Norddeutschland. Das ist auch Open Access, das Paper. Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, da könnt ihr auch mal reingucken. Da sind auch sehr schöne Abbildungen, die diese Dünenketten zeigen und auch diese Dünentäler dann dazwischen. Und er hat dann halt mal ein bisschen probiert, da Böden zu klassifizieren sozusagen. Also er ist da wirklich hingegangen, hat mal geguckt, was finden wir denn da eigentlich, wenn wir ein bisschen mal tiefer graben. Und oder da in dieser Abbildung, oder sieht man halt auch diese einzelnen Dünenketten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die bilden sich mit dem Alter. Das heißt, der jüngste Bereich an so einer Küste oder an einer Insel jetzt, was denkst du, was ist das? Das jüngste Material? Der jüngste Bereich?
Na, das ist bestimmt das, was wir als Strand kennen, ne? Also dieser typische Sandstrand, ne?
Das ist der Strandbereich. Und dann habe ich ja schon auch gesagt, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, Weiß, Grau und Braundüne haben unterschiedliche Eigenschaften, aber was meinst du, warum heißen die so oder wo könnten die ihren Namen herhaben?
Das ist genau die richtige Frage für mich, Laura, weil ich gerade eine Folge über Bodenfarben vorbereite, eine Lehrbuchfolge. Ah. Und ich gehe mal davon aus, dass die eben so heißen, weil sie unterschiedliche Gehalte an färbenden Pigmenten haben, ne? Und das sind ja typischerweise pädogene Oxide des Eisens, Aluminiums und Mangans. Das sind die ersten. Und das zweite ist natürlich die organische Bodensubstanz. Und die würde ich zum Beispiel bei der Braundüne unterstellen. Ne? Warum sollte sie sonst braun sein?
Okay. Ja, gute Theorie. Mal gucken, ob das so stimmt. Ist erstmal ein guter Ansatz. Und meinst du denn aber auch, ich habe ja gerade gesagt, diese Dünengürtel, diese Dünenketten sozusagen, die sind ja von Tälern getrennt oder durch Täler getrennt. Und in manchen kann sich ja dann natürlich auch das Wasser ansammeln. Gehst du davon aus, da finden wir unterschiedliche Böden? Oder wenn wir da ein bisschen bis einen Meter graben oder sowas, finden wir da unterschiedliche Eigenschaften? Was meinst du?
Na, auf jeden Fall. Schon, also, ne? Allein schon dadurch, dass ja das Relief ein wichtiger bodenbildender Faktor ist, ne? Und dann auch noch Wassereinfluss, ne? Also Einfluss von Grundwasser ja in Abhängigkeit vom Relief sich auch widerspiegelt. Also allein schon deswegen würde ich auf jeden Fall zustimmen, ne?
Okay. Gucken wir mal. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ist der Strandsand tatsächlich das jüngste Material, der jüngste Bereich einer Insel oder eines Küstenbereiches und sozusagen dann auch das Ausgangsmaterial für die sich später entwickelnden Dünen tatsächlich. Der ist quasi charakterisiert, der beinhaltet auch ein bisschen organisches Material. Was kann das zum Beispiel sein? Bei dir ist jetzt ja länger her, wo du am Meer warst, aber organisches Material am Strand.
Also Organ, das sind, was weiß ich, tote Algen oder halt Zersetzungsprodukte von anderen toten Meereslebewesen.
Genau, also Meerespflanzen und sowas, die quasi angespült wurden an den Strand. Und es hat auch Nährstoffe. Diese Nährstoffnachlieferung kommt natürlich durch Grundwasseraustritt. Das heißt, an einem Strandbereich, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber an Küstennähe oder an Stränden kommt es auch zu einem Süßwasseraustritt oder kann zu einem Süßwasseraustritt kommen. Dieses Süßwasser bringt natürlich auch Nährstoffe mit sich. Muschelschalen können sich auflösen. Strand Sand enthält auch Schwermineral tatsächlich. Das ist, wenn ihr euch mal einen Strand anguckt und dort findet ihr ja nicht nur weiße Körner manchmal, sondern tatsächlich auch ganz viele kleine schwarze Punkte und sowas. Das sind tatsächlich Hinweise auf Schwerminerale. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele Muscheln finden wir dort oder Krebsschalen nochmal. Und das macht dieses ganze Material halt auch karbonathaltig und hat deshalb auch einen alkalischen pH. So, und dann ein Charakter, der jetzt finde ich halt, und das ist halt auch sehr markant, an der Ostsee finde ich es nicht so extrem, aber wenn man an der Nordseeküste ist, dann ist es dort oft sehr, sehr windig. Ich weiß nicht, also ich kenne das, kennen ja manche von euch vielleicht auch. Zum Beispiel Dänemark sind ja super weite Sandstrände tatsächlich, wo du ja teilweise auch mit dem Auto drauf fahren kannst. Und da ist es halt einfach nicht selten, dass du da ohne Hose quasi manchmal nicht lang gehen kannst, weil es wirklich so weh tut, weil der Sand so sehr an die Beine schlägt quasi, weil es so windig ist. Und da merkt man halt erstmal, kriegt man ein Gespür davon, wie viel Material eigentlich durch den Wind transportiert wird. So, und jetzt könnt ihr euch halt natürlich vorstellen, dieser Sand vom Strand wird dann halt durch den Wind oder mit dem Wind landeinwärts transportiert. Und dann haben wir irgendwann in einer gewissen Entfernung vom Strand beginnen tatsächlich schon ein paar Pflanzen zu wachsen. Das sind dann sehr salztolerante Pflanzen, die können natürlich nicht, da können natürlich nicht alle Pflanzen wachsen, weil durch diesen Sea Spray sozusagen, also diese
Gischt.
Salzige Luft, Gischt, genau, ja. Oh, mir hat das deutsche Wort gefehlt die ganze Zeit. Ist natürlich dieser ganze Boden dort alles sehr salzig noch und da kann ja nicht alles wachsen. Aber dort, wo halt ein paar Pflanzen schon wachsen oder auch der Mensch vielleicht mal nachgeholfen hat, kann sich natürlich dieser Sand schon mal ablagern. Ne? Das heißt, er wird dann durch diese Sand, durch diese Pflanzen fixiert und es können sich dann bis maximal 1 Meter hohe Sandkissen bilden, die wir auch Primärdünen nennen können. Das heißt primär, also die allerersten Dünen. So, und nun gibt's ja aber im Laufe der Zeit immer weiter Wind. Der Wind nimmt zu, auch es gibt Sommer, Winter. Das heißt erstmal stärker, mal weniger stark der Wind. Und durch weitere Sandüberwehung, das heißt diese Spitze von diesem Primärdünen ist natürlich dem Wind sehr stark ausgeliefert. Und dort wird dann immer mehr Wind übertragen oder auch feinere Partikel werden weiter landeinwärts getragen als bis zu den Primärdünen. Und wenn dann immer wieder oder diese Primärdünen landeinwärts weiter wachsen und immer höher werden, dann werden durch den Niederschlag auch verstärkt die Salze ausgewaschen. Und dadurch, dass dieser Boden oder das Material dann nicht mehr so salzig ist, können dann natürlich auch andere Pflanzen wachsen, wie zum Beispiel der Strandhafer. Und den haben wir, glaube ich, alle, wenn wir schon mal, wenn ihr an der Küste wart, schon mal gesehen. Das ist ein ganz, ganz typisches Dünengewächs. Und der bildet halt dann noch tiefere Wurzeln und auch ausreichend Wurzeln. Und deshalb kann er dann den Sand noch viel besser und stärker quasi fixieren. Weshalb sich dann so richtig immer weiter der Sand auftürmen kann, quasi, bis dann die sogenannten Weißdünen entstehen. Die sind natürlich immer noch sehr geprägt von dem Strandsand. Das heißt, sind auch noch karbonathaltig. Sind noch nicht pigmentiert, wie du schon gesagt hast, haben noch keine Färbung sozusagen, also keine Farbe und können tatsächlich bis zu 20 Meter hoch werden. Sie besitzen also noch gar keine Bodeneigenschaften, denn die Sandumlagerung, denn immer noch findet ja viel Erosion statt durch den Wind, verhindert da eine Bodenbildung. Genau, und mit der Zeit aber, wenn der Sand immer weiter noch, also Sand, der weiter landeinwärts fließt oder aus alten Weißdünen, können sich irgendwann die Graudünen entwickeln. Und wenn immer mehr Kalk nämlich ausgewaschen wird durch den Niederschlag, führt das auch zu einem Absenken des pH-Wertes halt natürlich. Und aus diesen vorherigen Weißdünen können sich dann Graudünen entwickeln. Und in diesen Graudünenbereichen oder Graudünenketten können dann auch noch andere Pflanzen wachsen. Kennst du noch andere Pflanzen, die dort wachsen können oder wachsen?
Da hast du mich jetzt aber
vielleicht ist es,
erwischt.
Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es das so an der Ostsee auch gibt. Aber ich glaube eigentlich schon. Es gibt ja tatsächlich auch so ein Likör oder Marmelade dann von einer ganz speziellen
Sanddorn.
Pflanze. Richtig, genau. Der fängt dort dann auch zu wachsen. Oder auch diese schönen Dünenrosen tatsächlich. Die duften ja auch so herrlich nach Meer und Strand dann tatsächlich, wenn man dort lang geht. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja.
Genau, und gerade halt besonders, was würdest du vermuten, Wachsen die eher auf der Nord- oder auf der Südseite von so einem Dünenberg, quasi von so einer Dünenkette?
Auf der Nord- oder auf der Südseite? Das ist eine gute Frage.
Naja, also jetzt, wenn wir im Bereich von Spiekeroog sind, ne, die Insel, also die Nord-, diese Dünen befinden sich, haben quasi, das habe ich vergessen zu sagen, natürlich eine Nord-Süd-Ausrichtung.
Mhm.
Also nee, nicht Ausrichtung, also die sind parallel zur Küstenlinie. Mhm. Und wir haben eine Nord-Süd-Chronosequenz quasi.
Mhm.
Das heißt, wir wandern gerade vom Strand im Norden immer weiter südlich.
Ja, dann würde ich sagen eher südlich, ne? Weil
genau, also man kann ja sagen, dem Meer abgewandte Seite.
Ja.
Weil dort natürlich der Wind einfach nicht so greift. Und dort ist die Sonneneinstrahlung auch höher. Ne? Mhm. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
Ja.
Genau, und dadurch, dass wir dort jetzt schon eine vielfältigere Vegetation haben, findet natürlich auch was statt. Wir haben eine zunehmende Biomasseproduktion. Und das heißt, im Oberboden kann sich nun schon Humus anreichern. Ne? Dieser, ich habe gerade schon gesagt, der Boden wird immer weiter entkalkt durch den Niederschlag. Mit jedem Niederschlagsereignis wird Carbonat mehr ausgewaschen. Und somit beginnt dann nun tatsächlich die Bodenbildung unter Einfluss vor allem auch der Vegetation. Hätten wir dort nicht so eine wechselnde oder verstärkte Vegetation nun, kann sich natürlich auch keine Organik anreichern. Die führt dann nicht zu einer, wie du schon gesagt hast, Färbung oder Pigmentierung der Quarz, also der Sandkörner, und halt auch nicht zur Anreicherung von Humus im Oberboden. Man findet tatsächlich jetzt dort schon die Abfolge AH, also einen humosen Oberboden, und dann gefolgt von einem C-Horizont, weil das Ausgangsmaterial und alles, was darunter folgt, ist halt noch das Lockermaterial, der Sand sozusagen. Und mit immer größerer Entfernung und somit auch mit zunehmendem Alter vom Strand nimmt die Vegetationsdecke immer weiter zu und ist auch eigentlich dann fast geschlossen. Das heißt, wir haben dort nicht mehr so kahle Stellen, wo einfach nur Sand ist, sondern ist dann eine geschlossene Vegetationsdecke, wodurch sich auch eine Streuschicht entwickeln kann. Und die immer fortwährende Entkalkung führt auch schlussendlich zur Versauerung. Das heißt, dort erreichen die Böden oder die Dünen sogar einen pH-Wert, der auf bis 3,5 gehen kann. Und dies ist dann das Kennzeichen tatsächlich für die Braundünen. So, aber nicht nur dieser nun organikreiche, also was heißt organikreich, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, das darf man so nicht sagen, der mit etwas Organik angereichertere Oberboden ist ja nicht das einzige Merkmal, was zu einer Färbung, also die Organik ist nicht das einzige, was ja zu einer Färbung von Quarzkörnern oder von einem Boden führen kann, sondern, du hast es schon eingangs gesagt, tatsächlich auch Eisenminerale zum Beispiel. Das heißt, hier finden wir tatsächlich in den Braundünen auch schon einen leicht pozzolierten Oberboden. Das heißt, was heißt jetzt pozzoliert nochmal? Für die Zuhörer, die es jetzt nicht gerade auf dem Schirm haben?
Ja, also für die es nicht auf dem Schirm haben, empfehle ich natürlich Folge 13 zur Pozzolierung. Aber Pozzolierung heißt letztlich, dass die Versauerung des Bodens so weit fortgeschritten ist, dass eben diese pädogenen Oxide, ne, also vor allem Eisenoxide, gelöst werden und es dadurch im Oberboden zu so einer sogenannten Sauerbleichung kommt, ne? Das nennt man auch Alluvialhorizont.
Genau, also diese eisenhaltigen, also der Boden hat jetzt genug Zeit erfahren, wurde ausreichend entkalkt, ist versauert und deshalb kommt es dann auch zur Verwitterung von unter anderem eisenhaltigen Mineralen halt, der Bildung auch von Eisenoxiden und somit haben wir dort eine beginnende Verbraunung. Deshalb kann man dort an diesen Standorten tatsächlich auch schon ein B-Horizont finden, ein BW-BV-Horizont über dem C-Horizont, also dem Ausgangsmaterial. Genau, das ist tatsächlich dann, das sind diese unterschiedlichen Entwicklungsstadien vom Strandsand quasi hin bis zu einer Braundüne, das heißt bis zu einer beginnenden Bodenbildung, Pozzolierung. Das heißt, wir haben einen Reinsand, der sich dann im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit von der Topografie, also vom Relief, vom Niederschlag, also dem Klima, dem Wind, dann zu einem Boden entwickelt. Tatsächlich. Und unter Einfluss natürlich der Vegetation. Das heißt, dieses Zusammenspiel ist auch ganz immens. Das zeigt halt auch nochmal, wie wichtig ist die Vegetation für unsere Bodenbildung. Denn ohne die, wie wir eben schon festgestellt haben, wäre es im Graudünenbereich ja gar nicht zur Entwicklung oder zu einer zunehmenden Biomasseproduktion gekommen. Oder die Streuschicht, die sich dann entwickelt. Genau, und hast du jetzt eine Idee, wie lange so ein Prozess dann dauert, von Strandsand bis zur Braundüne?
Also es kann mich natürlich nicht überraschen, dass dieser Prozess lange dauert. Weil wir wissen ja, Bodenentwicklung dauert naturgemäß mindestens einige hundert Jahre. Aber ich würde mich jetzt tatsächlich schwer tun, dir gegenüber abzuschätzen, wie lange es braucht, um so eine Braundüne zum Beispiel zu bilden, dieser Chronosequenz. Wie lange dauert es denn?
Also ich habe tatsächlich also anhand von dem Paper von Pollmann und seinen Co-Autoren, dauert dieser Prozess oder diese Entwicklung tatsächlich 160 Jahre. Und die ältesten Dünen auf Spiekeroog sind wohl um die, jetzt bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, 250 oder 350 Jahre tatsächlich alt. Ich weiß jetzt nicht, du sagst natürlich schon, Bodenentwicklung dauert mehrere hundert Jahre. Ich finde es aber schon relativ schnell und sehr dynamisch. Also, dass das unter so extrem dynamischen Bedingungen sich entwickelt, finde ich eigentlich schon ziemlich erstaunlich. Und eigentlich ja auch sehr schön. Weil wenn man jetzt überlegt, wie so eine Insel weiter wachsen könnte oder in Zukunft aussehen könnte, gibt das ja auch nochmal Hinweise, wie sich das weiterentwickeln könnte, wenn da jetzt quasi der Wind oder Sturmfluten nicht angreifen würden, sozusagen.
Ja, die Böden hier bei mir in der Gegend, ne, das ist ja alles glazial geprägt, ne? Also da hat die Bodenentwicklung angefangen, als die letzte Inlandsvereisung zurückgegangen ist, vor etwa 10.000 Jahren, ne? Also die Böden hier sind 10.000 Jahre alt. Und da kann ich dir nur zustimmen, ne? Wenn wir jetzt bei so einer Braundüne schon den bodenbildenden Prozess der Pozzolierung finden können. Und ich finde hier aber auch ein Pozzo, dann ist das schon beeindruckend, ja.
Genau, aber es hat ja natürlich auch Ursachen. Ich meine, warum gibt es jetzt da zum Beispiel nicht so richtig Landwirtschaft, wie wir es jetzt vielleicht hier aus Niedersachsen kennen? Warum entwickeln sich die Böden dort einfach nicht weiter? Ich meine, das ist ja, weil halt auch einfach nichts nachkommt, weil da nicht genug andere Bedingungen dafür gegeben sind, dass sich die Böden noch weiterentwickeln könnten. Aber ich finde es gerade für so einen Anfang der Bodenentwicklung wirklich, wie du anfangs gesagt hast, also du hattest vollkommen recht mit deinen Vermutungen, finde ich es halt auch wirklich sehr schön zu sehen, wie sich so ein Boden unter Einfluss oder dieses Zusammenspiel der bodenbildenden Faktoren auswirkt auf eine Bodenbildung und was so eine beginnende Pozzolierung tatsächlich bedeutet und wie man die quasi auch erfassen kann.
Ja, ja. Und vor allem das auch systematisch zu untersuchen und zu erfassen, ne? Also wir packen, oder Laura hat euch natürlich die Studie auch in die Shownotes gepackt, die ist Open Access, hast du ja schon gesagt, ne? Mhm. Also sich da einfach mal dieses schematische Profil dieser Dünenlandschaft anzugucken, das finde ich auch sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, da als Wissenschaftler durch die Dünen zu gehen, zu untersuchen und dann solche Schemata zu entwickeln, ne?
Also was ich kurz noch auch einwerfen möchte, ich meine, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, habt ihr mich ja schon beim Profilgraben im Dünenbereich tatsächlich gesehen. Also alle Leute, die von euch auf den Dünenbereich getippt haben oder Pozzol sind, natürlich, liegen da natürlich ziemlich richtig. Und ich muss halt sagen, ich bin da ja nicht hingefahren und habe einfach so gegraben, sondern das ist wirklich ein sehr geschütztes Gebiet und eine sehr geschützte Landschaftseinheit, da darf man nicht, kann man nicht einfach so lang gehen und die Böden kartieren, ne, tatsächlich. Also alle Aufzeichnungen, die man sonst hat, es gibt ja auch auf dem Nibis-Kartenserver, hat man ja auch die Bodenkarte und dort findet man, tatsächlich kann man, also ist jetzt fürs Land Niedersachsen, sorry, ich muss ja noch erwähnen. Ist es vom Elbeck, ich glaube, also vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Die haben so einen Kartenserver. Und dort könnt ihr dann auch eine Bodenkarte sehen, zum Beispiel auch für die ostfriesischen Inseln. So, und vieles basiert halt auf Bohrungen, ne? Also, weil natürlich gibt es dort Brunnen, da wurde ja auch gebaut und alles, was da mal tiefer ging, wurde halt erfasst. Und dadurch haben die quasi die Böden dort klassifiziert. auch oder halt durch Studien wie jetzt hier die von Pollmann und seinen Co-Autoren. Und man muss dann quasi sich nämlich Genehmigungen einholen und man darf auch gar nicht so tief buddeln sozusagen oder ja auch die Dünen da eigentlich nicht betreten. Das heißt, da kann man nicht so wild rumlaufen, wie man möchte. Und deshalb gibt es da, glaube ich, auch sehr wenig zu bislang, ne? Aber wir können ja noch einmal festhalten, Christoph, also wir haben ein sandiges Ausgangsmaterial. Wir haben viel Quarz, also Quarz ist SiO2. Das heißt, das sind Sandkörner, das ist der Sand. Ganz, wenn ihr es euch unter einem Mikroskop angucken würdet, quasi fast durchsichtige Körnchen einfach. So, ne? Ganz klare, durchsichtige Körnchen. Wir haben aber eine Versauerung, die zunimmt. Wir haben Beginn eine Porzulierung und jetzt so nach der World Reference Base, weil das hat Thomas Pollmann ja auch gemacht. Er wollte diese Böden ja ein bisschen klassifizieren und einordnen. Was denkst du, diese Dünenböden, also die Dünen von den Spitzen jetzt, wir sind ja noch gar nicht auf die Dünentäler eingegangen. Das war die zweite Frage noch, ob es da einen Unterschied gibt. Aber jetzt von den rein Dünenböden, was ich gerade genannt hatte, mit den Verbraunungserscheinungen noch auch trotzdem diesen Strandsand vorher. Was könnte es sein?
Ja, WRB, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wenn es eine Pozzulierung gibt, dann gibt es tatsächlich auch die Klasse der Pozzuls, ne?
Er hat es jetzt als Arenosol.
Arenosol, okay.
Klassifiziert, aber deshalb, also wie wir als Bodenkundler wissen, schickst du da 5 Leute hin, hast du 5 unterschiedliche Meinungen sozusagen. Also es gibt halt keine vergleichbaren Studien, das heißt auch keine angreifenden Studien, keine, die es widerlegen oder dem zusprechen, aber das ist nur so, wie es er definiert hat. Aber ich weiß auch gar nicht, es gibt ja jetzt auch die Kartieranleitung 6, also die neueste Auflage und ich weiß, du hast sie schon. Hast du dazu was gefunden? Sagt die vielleicht was über Dünenböden aus?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will nur noch mal kurz nachschießen, nach WRB quasi, Arenosols, ne? Ich habe das mal kurz recherchiert, ne? Nährstoffarme, gut durchwurzelbare, sandige Mineralböden mit einer Bodenart gröber als sandiger Lehm, ne? Also das kommt schon hin, ne? Das geht schon so in die richtige Richtung. Genau, und jetzt aber zur bodenkundlichen Kartieranleitung KA6. Da hattest du mich ja quasi vorher schon in die Spur geschickt, Laura, und das habe ich natürlich gemacht. Der Strandboden jetzt, ne? Man würde sicherlich die Braundüne auch beispielsweise als Pozzul klassifizieren oder als Braunerde.
Achso, genau, also was ich noch so gefunden hatte, auch in der Literatur, da gibt's halt auch ein schönes Buch von Petersen. Und Quartom, Petersen und Pott ist es, glaube ich, auch über die Landschaftsentwicklung und Wasserhaushalt von Norderney und Langeoog. Und dort ist es tatsächlich so definiert, dass wir von einem Lockersyrosem, also das heißt wirklich dieses Lockermaterial, der Strand, Sand, das ganze lockere Material, über einen Regosol gehen, bis hin zu einem pottsoligen Regosol.
Ja.
Also die sind auch noch ganz vorsichtig, es würde noch keiner einen Pottsol nennen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon machen könnte. Vielleicht an verschiedenen Standorten definitiv wahrscheinlich schon, an anderen Küstenbereichen schon. Das gibt's in Schweden, gibt's schon die Pozzulierung, gibt's Pozzole, glaube ich, meine ich, aus der Literatur gelesen zu haben. Ja. Also es ist halt ganz unterschiedlich. Genau, aber was steht denn jetzt in der KA6?
Das ist eben das Interessante. Der Lockersyrosem, sagt man uns ja immer, ist ein Initialboden, ne? Also Lockersyrosem und Syrosem, das sind die beiden Initialböden, von denen aus startet eigentlich jede Lehrbuchmäßige.
Also was wir jetzt hier gleichsetzen quasi als den Strandsand.
Genau. Und das ist es aber noch nicht mal. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, weil der Strandboden, ne, ein Syrosem, sagt ja, du hast schon einen A-Horizont, ne, so einen Initialen, der kriegt dann das nachgestellte Kürzel I. Ne? Und der Strandboden ist als Boden klassifiziert tatsächlich, aber der hat eben noch nicht mal diesen A-Horizont, sondern das ist ein Boden, der direkt den C-Horizont, ne, also letztlich das mineralische Ausgangsmaterial hat. Ja. Und das ist hochinteressant und spannend, ne, dass man das so klassifiziert hat. Aber du kommst, glaube ich, flächenmäßig wird das schon viel ausmachen, bundesweit und auf die Welt betrachtet sowieso. Ne. Da kommst du halt um den Strandboden, kommst du nicht drumherum, Laura. Ne. Und das ist also, wie gesagt, C, ne, dann machen wir da sozusagen noch geogen Lockermaterial, das ist ja klar. Ne. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dieser C-Horizont kriegt nachgestellt das kleine Horizontkürzel Q. Jetzt frage ich dich, du hast ja auch eine fundierte bodenkundliche Ausbildung. Hast du schon das kleine Horizontsymbol nachgestellt Kuh mal gehört?
Nee.
Ich auch
nein,
nicht.
Wirklich nicht. Habe ich.
Ich glaube, also ich
will. Also nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte.
Ja, kleines Kuh. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, habe ich aber noch nie gehört. Nachgestellt, das bedeutet durch Brandung ständig umgelagertes Lockermaterial. Ne? Das ist eben genau das. Ne? Und das passt ja wie Faust aufs Auge beim Strandboden. Ne? Und nur um das der Vollständigkeit halber abzuschließen, dieser C-Horizont, auf dem wir dann schön unsere Decke ausbreiten und wo wir dann drauf drüber laufen und Bahnen gehen, wird quasi unterlagert von einem G-Horizont, ne? Und das ist dann eben schon ein grundwasserführender Horizont, ne? Das kann uns nicht überraschen. Ja, das ist der Strandboden, ne? Kann jetzt natürlich noch, der ist natürlich noch mergelig.
Ja, gut, dann ist er wenigstens aber erwähnt.
Ja, genau, ne? Aber das fand ich tatsächlich auch ziemlich spannend. Und Props an die Leute, die sich das mal ausgedacht haben. Das ist sehr schön.
Ja, genau. Aber wo du jetzt gerade schon diese Grundwasserbeeinflussung genannt hast, wie sieht's denn wohl mit den Dünentälern aus? Ne? Also ich meine, du kennst jetzt die Abbildung von Thomas Pollmann, diesen Querschnitt quasi durch so ein Dünental. Da ist es tatsächlich so, dass diese Dünentäler ziemlich tief gehen sozusagen, wenn man sich so ausdrücken kann. Und es ist tatsächlich ja auch so, wie du auch schon gesagt hast, dann kommt irgendwann schon der grundwasserbeeinflusste Horizont, denn das Grundwasser steht dort ziemlich flach an. Ne? Also ich kann es jetzt nur gerade aus dem Kopf für Langeoog sagen, da steht es tatsächlich in den Dünenbereichen bei 80 Zentimetern oder so oder weniger als einen Meter tatsächlich. Und deshalb, was als Bodenkundler, was für einen Bodentyp haben wir dann wahrscheinlich dort?
Ja, bestimmt Gleie, ne?
Das genau, so ein Glei oder potzoligen Glei irgendwie. Denn tatsächlich, dass dadurch, dass dort das Grundwasser ansteht auch und teilweise auch mit Niederschlag auch übersteht, das heißt, die sind auch irgendwie über Nestern, ist dort natürlich auch nochmal ein Wandel der Vegetation. Da ist nämlich nicht so viel, haben wir nicht so viele Pflanzen, denn dort haben wir Wasserstau und auch eine geringere Durchlüftung. Und wir finden dort natürlich diese typischen Merkmale, die reduzierenden Verhältnisse im GR-Horizont, das heißt der Horizont, der ständig unter Wasser steht, das heißt komplett wassergesättigt ist und keine Luft mehr in den Porenräumen zu finden ist. Dort werden die Eisen- oder Manganverbindungen, gehen dort in Lösungen. Die können dann kapillar aufsteigen und fallen dann in dem Horizont, der immer nur teilweise mit Wasser gesättigt ist und vom Wasser beeinflusst ist. Dort fallen sie dann aus als Oxide. Und das sehen wir dann farblich. Das heißt, das sind ja diese orangenen, roten Bänder. Ich glaube, auf Instagram, in den sozialen Medien, man erkennt es, glaube ich, auf dem Foto nicht so gut, aber auf Langeoog habe ich es dann auch ungefähr zwischen 60 und 80 Zentimeter Tiefe, habe ich dort diese orangenen Bänder tatsächlich gesehen oder einzelne, wie so Rostflecken sieht das dann ja aus, quasi am Profilquerschnitt. Genau. Das heißt, das sind diese Dünentäler und damit wollte ich halt auch nochmal verdeutlichen, dass halt diese Dünenentwicklung ganz abwechslungsreich ist, ganz unterschiedlich ist, dass es dort ganz unterschiedliche Bodentypen gibt. Und ihr seht das nochmal in der Abbildung von Pollmann, wenn er das Paper aufruft oder ich weiß gar nicht. Können wir das in die sozialen Medien auch packen? Nee, ne? Ich weiß nicht, aus dem Paper raus?
Das ist tatsächlich noch eine offene Frage, ne? Kann man
das
so
weiß
einfach,
ich jetzt nicht.
Auch wenn es Open Access ist, können wir das einfach in sozialen Medien.
Wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Sonst haben wir ja Fotos gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr könnt euch das Paper angucken, wenn ihr euch für interessiert. Und da seht ihr auch tatsächlich so quasi Profilquerschnitte, die er dort gezeichnet hat, dann von den unterschiedlichen Standorten. Genau, und halten wir jetzt also nochmal fest, über mehrere Jahrhunderte oder ein Jahrhundert entwickeln sich unterschiedliche Böden in einer Dünenlandschaft. Die Dünenentwicklung ist tatsächlich so, dass der Organikgehalt mit dem Alter zunimmt und der Kalkgehalt nimmt mit dem Alter ab. Das heißt, wir sehen dort wirklich die beginnende Bodenbildung unter Einfluss der Vegetation, des Grundwassers auch, der Topographie, haben wir nun Nord- und Südhang der Düne und des Klimas zum Beispiel.
Also Laura, ich muss wirklich sagen, du hast mich hier gerade mitgenommen auf eine Traumreise irgendwie. Also ich habe jetzt richtig vor meinem geistigen Auge sozusagen so eine Dünenlandschaft und ich habe auch den großen Luxus, dass ich natürlich hier in unser Pad gucken kann und da habe ich die natürlich auch schematisch dargestellt. Also ganz großartig. Und Laura, was für mich tatsächlich jetzt lehrreich war als Inlands-Fuzzi, wie ich mich selbst bezeichne, ne, ist, dass diese Dünenlandschaften tatsächlich so vielfältig sind. Und das will ich an der Stelle vielleicht nochmal zusammenfassen, was ich von dir gerade gelernt habe alles. Mhm. Ne? Also,
ja, mach mal.
Du hast jetzt natürlich gesprochen über das Alter einer solchen Dünenlandschaft, die verhältnismäßig jung sind, sage ich jetzt mal, verglichen mit Bodenentwicklungen im Inland. Ne? Kriegt also das Inland einen Punkt. Aber nicht minder abwechslungsreich, ne? Weil du hast ja jetzt auch verschiedene Bodentypen besprochen, die in Abhängigkeit vom Alter und von allen anderen bodenbildenden Faktoren eben in solchen Dünenlandschaften vorkommen können. Wir haben jetzt in Dünentälern über Klei gesprochen. Wir haben über den bodenbildenden Prozess der Pozzolierung, der Verbraunung, der Humusakkumulation gesprochen, ne? Und du hast natürlich auch erzählt über den Einfluss der Gischt letztlich, ne? Also dieses salzhaltigen und auch mineralischen und organikreichen Materials, das aus dem Meer regelmäßig kommt. Meere sind ja die größten, sage ich mal, Speicherpools auf unserem Planeten, bezogen auf ganz viele Stoffkreisläufe, ne? Zum Beispiel den Kohlenstoffkreislauf. Mhm. Das darf man nicht verhindern, ne? Also das hat mich jetzt wirklich ein ganzes Stück weit bereichert, Laura, was du hier vorgetragen hast, ja. Und wir sind natürlich auch bemüht, sage ich mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen zu entführen in unsere kleinen Geschichten, ne?
Nochmal ein bisschen Sommerfeeling, Urlaubsfeeling mitzugeben, bevor der Herbst jetzt kommt.
Ja, also es soll jetzt die Woche noch
für die Leute, die Strand lieben. Ja. Es gibt ja auch die Bergliebhaber.
Ja,
ich bin's nicht. Also doch, ich mag die Berge schon, aber Strand ist mehr meins.
Würdest du vorziehen, ne?
Ach, dann, ja. Nee, ja. Hat, ja. Ach, ja. Ja.
Dann doch ein kleiner Drohnenflug über den Strand beispielsweise. Und da hast du auch was vorbereitet, ne? Also wir haben auf einer bekannten Videoplattform, die YouTube heißt, haben wir ein schönes Drohnenvideo gefunden, passenderweise auch in Dänemark, ne?
Genau.
Auf YouTube.
Von der Westküste Dänemarks.
Ja. Und das ist, packen wir natürlich in die Shownotes und da könnt ihr dann quasi auch mal so eine Dünenlandschaft von oben betrachten und dann macht ihr mal kurz Pause und überlegt mal, was die Laura uns jetzt alles erzählt hat. Ich will es nochmal rekapitulieren, Laura, weil es ganz einfach so wichtig ist, ne? Also wir haben erst den Strand, ne? Letztlich, ne? Das ist so der Strandboden, den ich durchdekliniert habe. Dann kommt die Primärdüne, ne? Dann die Weißdüne, Graudüne, Braundüne. Und zwischendrin kann sich an verschiedenen Positionen natürlich noch ein oder mehrere Dünentäler befinden, ne? Mhm. Die dann auch teilweise Grund- oder Regenwasser gespeist sind. So, und das macht die ganze Vielfalt einer solchen Dünenlandschaft aus. Ne? Natürlich auch verschiedene Vegetationsformen. Du hast den Strandhafer genannt, ne? Du hast den Sanddorn genannt und verschiedene Halophyten, also Pflanzen, die auf hohe Salzgehalte im Boden angepasst sind. Es ist einfach Vielfalt pur. Ne? Und da haben wir noch gar nicht über Organismen gesprochen, ne? Über Lebewesen, die dort leben. Das würde den Rahmen komplett sprengen, nehme ich mal an. Mhm. Ne? Ja, sehr, sehr interessant.
Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, das endet ja nicht damit, ne? Also danach, nach diesen Dünen kommen ja dann die Salzmarschen sozusagen, also so salzige Wiesen, salzige Böden, auch sehr was beeinflusst, aber das ist dann auch noch wieder ein Thema für sich, die Marschen.
Ja.
Marschböden gibt's ja auch.
Da habe ich gelernt, die Marschenböden, die kann man tatsächlich alphabetisch sortieren, ne? Nach bodenkundlicher Kartieranleitung. Da fängt's an mit dem Kalkmarsch, dann kommt der Kleimarsch und dann kommt der Knickmarsch. Ne? Mhm. Das sind die drei Marschenböden. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich Stoff für mindestens eine andere Folge. Und was auch Stoff ist für eine andere Folge, das haben wir gerade außerhalb der Aufnahme mal diskutiert, ist tatsächlich das wichtige Thema Küstenschutz, mit dem du dich ja auch beschäftigst, ne? Und da habe ich dich jetzt ein bisschen gebremst, Laura. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber da habe ich gesagt, Laura, das müssen
Nein,
wir.
Nein, das tue ich nicht.
Nee, weil das ist so wichtig und auch grundlegend tatsächlich. Und das ist ja auch Teil deiner Arbeit, ne? Du beschäftigst dich ja damit und dem geben wir einfach nochmal Raum für eine besondere Folge, weil da gibt es viele, sag ich mal, viele Techniken tatsächlich, wie man Küstenschutz betreiben kann, ne? Und die wollen wir hier natürlich auch mal, glaube ich, irgendwie ins Netz blasen, ne?
Genau, denn die ein oder anderen von euch haben es bestimmt schon halt ja auch gesehen, dass die Dünen, wir haben die natürliche Dünenabfolge beschrieben, aber viele von euch haben ja schon am Strand auch gesehen, wie sehr da menschengemacht Veränderungen auch entstehen oder Schutzmaßnahmen getroffen werden. Und vor allem auch noch, was die Dünentäler ja eine Eigenschaft, die wir schon eingangs erwähnt haben, warum das wichtig ist für die Grundwasserneubildung und Wasserversorgung.
Ja.
Das genau, ist, aber das ist, wie gesagt, so umfassend, gibt es unterschiedliche Maßnahmen auch. Das ja, werden wir dann vielleicht nochmal in einer weiteren Folge besprechen.
Ja, und um das schon mal anzuteasen, sozusagen mit medialer Unterstützung, packe ich euch mal noch einen interessanten Artikel über Strandhafer in die Shownotes. Ne? Wir werden dann auch lernen, dass das auch was mit Küstenschutz zu tun hat, Strandhafer an bestimmten Stellen zu pflanzen. Über den haben wir ja schon gesprochen. Und ich werde euch auch mal eine Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk, das Format Die Nordstory, kennt man ja vielleicht, auch mal in die Shownotes packen, über Küstenschützer in Schleswig-Holstein. Das ist mal so ein kleiner Ausblick auf das, was du uns dann möglicherweise auch noch erzählen wirst, ein Stück weit. Ist eine sehr empfehlenswerte Reportage und öffnet, glaube ich, auch die Augen für dieses wichtige Thema. Ja, und dann seid ihr, glaube ich, erstmal gut versorgt bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Ja, Laura, ich bin wie immer begeistert von deiner Leistung. Ich danke dir ganz herzlich für deine Vorbereitung, für deine Zeit, für deine Expertise, dass du hier, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass du hier, sage ich mal, dein Wissen mit uns teilst. Ja, das ist
wow. Ich weiß auch nicht, ob man es gehört hat, aber du hast es ja gesehen, ich habe ja die ganze Zeit auch gestrahlt, als ich es erzählt habe, weil ich mir so wirklich vorgestellt habe, wie ich da in diesen Dünen bin. Und ich hoffe, ich konnte das euch jetzt auch ein bisschen übermitteln, dieses Gefühl nochmal, diese Leichtigkeit, dieses Verständnis dafür, dass halt, wie schon immer oder wie ich gerne oft sage, dass es auch mal meistens nicht so ist, wie es an der Oberfläche erscheint. Das heißt, wir sehen einfach nur den reinen Sand, aber was da drunter vielleicht ist und was das auch noch für Auswirkungen hat oder wie viele andere Faktoren noch mit einer Rolle spielen, das betrachten wir meistens leider halt nicht und ich, oder nicht oft genug vielleicht. Und dafür wollte ich auch noch ein bisschen das Verständnis schaffen.
Und das ist ja, wie ich finde, hervorragend gelungen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu unserem letzten Punkt Hausmeisterei nochmal überzukommen. Wir haben den ja ans Ende der Folge immer verlagert, um so ein bisschen hausinterne Sachen zu besprechen. Und da ist jetzt, also wir sind jetzt Mitte September, das Jahr ist natürlich noch nicht ganz rum, aber ich blicke immer angstvoll auf die Zahlen und ich blicke auch angstvoll auf die Tatsache, dass wir noch gar nicht gedankt haben unseren Spenderinnen und Spendern in diesem Jahr. Und das möchte ich an der Stelle einfach mal tun, indem ich sie aufzähle mit Vornamen. Ne? Das ist hoffentlich anonym genug, wenn ihr nicht wollt, dass euer Vorname hier mal im Podcast erscheint, obwohl das kann ja alles, kann ja jeder oder niemand sein, ne? Dann sagt das bitte. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Oliver, bei Klaus, der zweimal gespendet hat, bei Philipp, Nina, Konrad, David oder David, Isabel, Marius, Carsten, Frank, Alina, Simon, Elke und Stefan. Das sind die Spenderinnen und Spender dieses Jahres. Vielen lieben Dank. Und ja, vielleicht fühlt ihr euch auch animiert, wenn ich jetzt die Spenderinnen und Spender immer mal vorlese, dass er auch was in den Hut werft. Ne? Wir sind auf jeden Fall darauf angewiesen. Wir haben in diesem Jahr noch einen kleinen Fehlbetrag von etwa 325 Euro zu dem, was eben geplant ist für diesen Podcast. Und wir investieren natürlich alles in technische Infrastruktur. Und in tatsächlich auch in Technik, ne? Laura, das Mikrofon, in das du sprichst, das ist von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts finanziert und dafür danken wir euch ganz herzlich, ja.
Ja, ganz lieben Dank.
Ja, du klingst ja auch, also du klingst ja toll, Laura, das kann man ja nicht anders sagen. Ja.
Klinge ich nicht immer toll? Ich weiß es nicht.
Fast wie,
ja. Aber ja, noch besser. Ja. Nein, es macht wirklich einen Unterschied, ob man in so ein Mikrofon spricht oder in eins hier von so einem Headset quasi.
Richtig, richtig, ne?
Das ist wirklich so.
Deswegen, vielleicht ist das für euch Motivation, dann klingen die anderen auch noch besser, obwohl die klingen auch alle ganz gut. Ne? Also wir sind schon gut ausgestattet, ne? Aber kann immer noch was dazukommen. Und wenn bei euch jetzt noch was dazukommt und ihr uns Feedback, Anmerkungen oder Ideen senden wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an info@zollkast.de. Darüber freuen wir uns tatsächlich sehr. Und darüber hinaus sind wir in den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und auf LinkedIn vertreten. Auch das findet ihr natürlich in unseren Shownotes und darüber könnt ihr uns auch kontaktieren. Und Laura, was jetzt für dich auch neu ist, die Ehre und Bürde der letzten Worte ist weggefallen. Also das musst du jetzt tatsächlich nicht mehr. Da freut sie sich, ja. Aber
ich fand den Abschluss schon ganz schön, den wir hatten.
Echt? Ja, ne, das war ein schöner.
War das schon eigentlich?
Ja, finde ich auch. Ne? Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt an der Stelle einfach einen Deckel drauf und verabschieden uns bei den Hörerinnen und Hörern und sagen ganz einfach ganz herzlich Tschüss an euch alle. Ja,
tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zur Folge dann mit Küstenschutz.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.